بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. geehrte Schwestern und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Inshallah ta'ala der erste Vortrag der neuen Reihe Die Gebote der Muslime, also die Angelegenheiten des Fiqh, die die Schwestern oder beziehungsweise die Frauen, die muslimische Frauen angehen. Und inshallah ta'ala werden wir heute mit den Geboten und den Ahkam, also ein Hukum bedeutet ein Gebot und Plural davon ist Ahkam, Ahkamu As-Siyam, also die Gebote des Fastens für die muslimische Frau. Natürlich sind die meisten Gebote im Islam für Männer und Frauen, aber trotzdem gibt es einige Angelegenheiten, bei denen Männer und Frauen unterschiedliche Gebote haben oder unterschiedliche Zustände haben, weswegen Allah subhanahu wa ta'ala den Frauen noch weitere Gebote bestimmt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sowohl den Sahaba, also den Männern, als auch den Sahabiyat diese Gebote beigebracht. Und diese Sahabiyat haben es dann wiederum den anderen beigebracht, den Tabi'in. Und so wurde dieses Wissen von Generation zu Generation übermittelt, bis unsere ehrenwerten Gelehrten heutzutage den Muslimen dieses auch beibringen. Und zu Beginn ist es erst einmal eine gewaltige Gabe Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man diese Religion lernen darf. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Wem Allah Gutes will, mit wem Allah Gutes vorhat, dem verleiht er Wissen über die Religion. Der Umkehrschluss lautet, derjenige, dem Allah nichts Gutes will, derjenige, mit dem Allah nichts Gutes vorhat, dem gibt er kein Wissen in der Religion. Und deswegen ein Maßstab für deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, wie du lernst. Lernst du regelmäßig, dann zeigt das, dein Iman ist gesund, wird gesünder. Wenn du aber nicht regelmäßig lernst, ob Mann oder Frau, da sind alle gleich, dann ist eine wichtige Frage zu stellen, warum? Und es geht nicht nur darum, warum bin ich zu träge, zu faul, zu unachtsam, das kann man auch stellen. Aber die allererste Frage, die jeder von uns sich stellen muss, lautet, warum hat Allah es so bestimmt, dass ich nicht lerne? Will er mit mir nichts Gutes? Hat er mit mir nichts Gutes vor, weil ich nicht gut bin? Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. Das heißt, das ist ein Indikator für dein Herz. Derjenige, der versucht, nach Wissen zu streben, der zeigt an allererster Stelle sich selbst, dass er die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala verbessern möchte. Fangen wir nun an, inshallah ta'ala, mit dem Thema Fasten. Möge Allah azza wa jal uns Ramadan erreichen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Gewinnern im Ramadan zählen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen zählen, die vom Höllenfeuer bereits am ersten Abend des Ramadans gerettet werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Nacht der Bestimmung erreichen lassen. Möge Allah azza wa jal uns stärken, auf dass wir den diesjährigen Ramadan auf beste Art und Weise beleben. Und möge Allah azza wa jal von uns das Fasten, die Gebete und die Rezitationen und alle guten Taten annehmen. Nun, das Fasten, wenn wir es definieren, und im Fiqh, so wie in anderen Wissenschaften, müssen wir zu Beginn immer, wenn wir über ein Thema reden, erst einmal uns klar machen, was ist das, was wir gerade besprechen. Und deswegen, in jedem Fiqh-Buch steht zu Beginn eines Kapitels immer erst einmal die Definition. Einmal die arabische, die sprachliche Definition und dann die religiöse Definition. Denn ein Begriff kann zwar in der arabischen Sprache etwas bedeuten, viele Sachen bedeuten, aber die Religion meint eine dieser Sachen, wie wir jetzt beim Fasten sehen werden. Sama yasumu, also er fastet, ja, also dieses Infinitiv, bedeutet sprachlich unterlassen. Also egal, was du unterlässt, nennt man Saum oder auch Siyam. Man sagt Saum und man sagt Siyam. Und deswegen sagte Allah Azza wa Jal zu Maryam alayha salam, als sie mit Isa zu ihrem Volk kam, da sagte er ihr, so sage ich Gelobte zu fasten, so werde ich keinen Menschen ansprechen. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَّ. Sauma, es geht nicht darum, dass sie nicht gegessen und nicht getrunken hat, sondern sie hat nicht gesprochen. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat ihr gesagt, wenn du zu deinem Volk gehst, kein Wort, sprich nicht. Überlasse das Allah Azza wa Jal. Und deswegen hat ja Isa alayhi salam dann als Säugling gesprochen. Also, sie benutzte das Wort Fasten. Inni nadartu lirrahmani sauman. Also, ich unterlasse etwas. Und was unterlässt sie? Das Reden. Das ist die sprachliche Bedeutung. Alles, was man unterlässt, nennt man Fasten. Sprachlich im Arabischen. Die religiöse Definition lautet, das Unterlassen, aber jetzt nicht von allem. Also in der Sprache, alles, was du unterlässt. Ob das Reden ist, ob das das Rausgehen aus der Wohnung ist, egal was du unterlässt, nennt man Fasten. Aber in der Religion ist es eine besondere Unterlassung. Und zwar das Unterlassung von Essen, Trinken, Beischlaf, von Morgendämmerung und nicht Sonnenaufgang, wie einige sagen, von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang. Mit der Absicht, und dieser Zusatz ist wichtig, damit es überhaupt ein Gottesdienst wird. Ansonsten ist das nur eine Diät. Aber damit das jetzt ein Gottesdienst wird, müssen wir hinzufügen, mit der Absicht, sich Allah zu nähern. Jetzt wird es ein Gottesdienst. Wenn du es also für Allah machst und nicht für etwas anderes. Das ist das Fasten. Also noch einmal, das Unterlassen von Essen, Trinken, Beischlaf, von Morgendämmerung, einige sagen von der wahren Morgendämmerung. Es gibt ja auch die unwahre Morgendämmerung, die ist so ungefähr eine halbe Stunde vor dem Morgengebet, vor der Zeit, wann das Gebet eintritt. Aber das erübrigt sich, denn gemeint ist die wahre. Also von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang mit der Absicht, sich Allah zu nähern. Diese gewaltige Ibadah, dieser Gottesdienst, ist also eine Pflicht, eine Säule des Islams, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Der Islam ist auf 5 Säulen aufgebaut: das Glaubensbekenntnis, das Gebet, die Zakat, das Fasten und Al-Hajj. Und hier kommen wir schon zur ersten Angelegenheit, was die Fiqh-Regeln angeht, und zwar ab wann muss man fasten? Und die Antwort lautet, ab der Pubertät. Ab der Pubertät muss ein Mädchen fasten, genauso ein Junge. Und die Pubertät zeigt sich aufgrund von folgenden Merkmalen. Einmal durch den Samenerguss, zweitens durch den Haarwuchs am Schambereich, ja, drittens durch das Erreichen von 15 Jahren und viertens bei Mädchen eben durch Beginn der Periode, dass sie das erste Mal die Periode bekommt. Das sind die Merkmale, wann die Pubertät eintritt. 15 Jahre, das ist, wenn nichts anderes eintritt. Also dass diese Merkmale, also die Ejakulation, also der Samenerguss beziehungsweise der dichte Haarwuchs, das bedeutet, es ist also viel Haare, nicht nur beim ersten Haar, sondern ein dichter Haarwuchs, sodass die Gelehrten sagen, sodass man anfängt, sich zu rasieren. Wenn das eintritt, beziehungsweise bei den Mädchen die Periode, eines von diesen drei, egal welches, ist schon ein Zeichen für die Pubertät. Sollte keines dieser Zeichen eingetreten sein. Und das Mädchen ist nun 15 Jahre alt geworden, und zwar 15 Jahre gemäß dem islamischen Kalender. Gemäß dem islamischen Kalender. Das sind pro Jahr 10, also 11 Tage weniger als das christliche Jahr. Und das bedeutet, alle 3 Jahre sind das ein Monat. Alle 3 Jahre sind das ein Monat, und bei 15 haben wir, wenn wir das dann teilen durch 3, haben wir 5 Monate. Das bedeutet also schon mit 14,5 ungefähr nach christlicher Berechnung, mit 14,5 ist man schon 15. Ja, das muss dann dieses Kind berücksichtigen, wenn nichts eingetreten ist. Ja. Der Haarwuchs, Achselhaare und so, gelten nicht als Merkmal für die Pubertät. Es müssen die Schamhaare sein. Auf jeden Fall, wenn nun diese Pubertätszeichen eingetreten sind, dann muss dieser Junge bzw. dieses Mädchen fasten. Das heißt aber nicht, dass wir so lange warten, bis wir das Kind erziehen zu fasten. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, wie wir die Gebote unseren Kindern allmählich beibringen. Und zwar sagte er, fordert eure Kinder auf zu beten, wenn sie 7 sind. Und bestraft sie, der Wortlaut natürlich im arabischen Hadith heißt schlagt sie, aber das ist keine Pflicht. Das heißt, wenn wir heutzutage sagen, nein, wir schlagen die Kinder nicht, dann ist das ja nicht etwas, was dem Islam widerspricht. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat selbst nie geschlagen. Ja, und deswegen das Unterlassen des Schlagens, um eine andere pädagogische Methode zu benutzen, ist ja nicht haram. Also das ist ja dann kein Widerspruch zum Hadith. Also, wir sollen dann mit 10 Jahren eine pädagogische Methode benutzen, um sie dann noch einmal zu motivieren, dass sie nun mit 10 regelmäßig beten sollen. Das heißt, mit 7 fängt man an. Dann hat man also 3 Jahre Zeit, dass das Kind allmählich das Gebet vollzieht. Es fängt an zu beten, und dann betet es vielleicht 2 Tage nicht, und dann betet es wieder 2 Tage das Kind und so weiter und so fort. Mit 8 sollte es noch regelmäßiger werden, mit 9 umso regelmäßiger, ab 10 betet das Kind alle 5 Gebete, zu jeder Zeit. Wenn es mal müde ist, wenn es mal nicht kann und so weiter, ist nicht schlimm, ja. Wir haben ja bis zur Pubertät noch Zeit, aber das darf nicht die Regel werden. Also ab 10 Jahren soll das Kind schon so trainiert sein und das Gebet schon so sehr lieben, dass es für das Kind überhaupt keine Strapazen darstellt. Sollte natürlich Salat al-Subh um 3 Uhr morgens sein, ja, und es ist zu schwierig für das Kind so früh aufzustehen und es hat Schule und so. Diese Sachen berücksichtigt der Islam auch. Ja, dann eben samstags und sonntags, wenn es geht. Und bei diesen Sachen immer natürlich auch versuchen, spielerisch mit Geschenken diese Kinder zu motivieren. Nicht nur, hör mal zu, das ist Fard, das ist so eine Pflicht, Punkt, basta, das war's. Sondern, dass man versucht, guck mal, man könnte so ein Punktesystem machen mit Smileys zum Beispiel. Ja, wer so und so viele Smileys hat, bekommt dieses und jenes Geschenk. Du möchtest dein PlayStation, alles klar, dann brauchst du 30 Smileys, Salat al-Subh, und dann bekommst du dein PlayStation und so weiter und so fort. Also das heißt, wir müssen versuchen, unseren Kindern das schmackhaft zu machen. Das Gleiche gilt für das Fasten. Also, die Ibadat allgemein, ob das das Fasten ist, ob es das Beten ist, ob das Al-Hijab ist, egal welche Ibadah, die ein Mädchen regelmäßig machen soll, ja, wenn es erwachsen ist, wenn es zur Pubertät kommt, soll man anfangen mit 7, spätestens, ja, und natürlich darf ein Kind auch mit 5 neben dem Papa und neben der Mama beten. Also normal ist es, ist ganz normal, dass die kleinen Kinder den Eltern nachahmen. Sie machen alles, was die Eltern machen. Leider denken einige Eltern, Allahu Akbar, ich habe meine Kinder erzogen, guck mal, das dreijährige Kind betet neben mir, Alhamdulillah, ich brauche nichts mehr zu tun. Das ist ein Trugschluss. Das Kind kennt keine andere Person außer Papa und Mama. Und deswegen macht es alles, was der Vater und die Mutter machen. Das ist, Alhamdulillah, ein Geschenk von Allah, dass wir es einfacher haben. Ich muss ihn nicht erst aufrufen oder sie, mein Mädchen, muss ich nicht erst auffordern. Sie kommt allgemein, dass dieser Anschub von Allah subhanahu wa ta'ala, den muss ich mitnehmen. Aber ab 7 wird es regelmäßig. Und es ist überhaupt auch nicht schlimm oder sogar sehr schön, wenn wir da auch eine Party machen für das Mädchen. Eine Party, sie ist 7, sie fängt jetzt an, das Gebet zu trainieren. Eine Party, sie ist 10, sie fängt jetzt an, regelmäßig zu beten. Und das sind keine Bidda, weil das sind keine Feiertage, die man regelmäßig macht, ja, sondern es ist ein Geschenk. Es muss jetzt natürlich nicht am Geburtstag sein, ja, also wir feiern ja keine Geburtstage, sondern mit in diesem Jahr, wo sie anfängt, dass man sagt, hör mal zu, wir laden jetzt alle Mädchen ein und es heißt, unsere Tochter beginnt Ramadan zu fasten. Mit 7 muss sie nicht den ganzen Monat fasten, ja. Sie beginnt, inshallah, ein Tag die Woche, 2 Tage die Woche, 2 halbe Tage, das ist kein Problem. Ja, also bei uns gab es eben den Brauch, kleine Kinder, man sagt denen, guck mal, du fastest den ersten halben Tag, den Vormittag und morgen fastest du nur den Nachmittag, ja, und dann hast du ja so wie einen Tag. Ja. Also so spielerisch sollte man eben anfangen mit 7 Jahren und ab 10 Jahren schon ein bisschen ernster werden und ihnen sagen, hört mal zu, nur wenn es wirklich nicht geht. Ja, dass man diese Kinder dann fasten lässt. Und so waren die Sahaba, radiyallahu anhum. Und zwar wurde überliefert, als Ashura zur Pflicht wurde, also in Mekka, also vor Medina, war das Fasten von Ashura eine Pflicht. Das war so auch so eine Aufwärmphase für die Muslime. Danach kam ja Ramadan und Ashura wurde zur Sunna. Und sie haben gesagt, die Sahaba, dann haben wir unseren Kindern aufgefordert zu fasten. Und wenn sie Hunger bekamen, haben wir sie abgelenkt mit Spielen. Ja, also das, was man damals hatte, dass man sie eben ablenkt mit Spielen, bis der Maghrib eben eingetreten ist. Das zeigt uns also, dass die Sahaba tatsächlich versucht haben, ihre Kinder dazu zu erziehen. Natürlich, wenn wir sehen, ein Kind ist zu erschöpft, das packt es nicht. Also der Islam ist eine Religion der Barmherzigkeit und Gnade und nicht eine Religion der Folter. Und deswegen alles immer sachte und immer mit Liebe und mit Rücksicht und auch Nachsicht. Das heißt, das ist der erste Aspekt. Pflicht ist für ein Mädchen zu fasten, spätestens, wenn sie 15 ist. Aber sie muss schon fasten, wenn sie ihre Periode hat. Also wenn die Pubertät eintritt. Und hier ein wichtiger Aspekt. Und zwar, es kann sein, dass ein Mädchen sich schämt vor ihrem Vater, dass sie anfängt zu fasten, ja, oder eben das Fasten nicht vollziehen will, aufgrund der Periode. Warum? Sie schämt sich. Was ist, wenn die Periode kommt und dann isst sie und trinkt sie vor ihrem Vater zum Beispiel? Das ist aber kein Grund, das Fasten zu unterlassen. Oder eben während der Tage zu fasten. Eine muslimische Frau, ob sie jetzt ein Kind ist und die Periode hatte. Es gibt Frauen, die haben mit 10, mit 11, also Mädchen meine ich, bekommen sie die Periode, dann müssen sie fasten. Und dann ist es nicht erlaubt, dass sie weiter fasten, nur weil sie Brüder oder Schwestern hat. Also in muslimischen Ländern ist es gang und gäbe, dass eine Tochter nicht vor ihrem Vater isst, aus Schamgefühl. Sie isst zwar, aber nicht vor den Augen des Vaters. Es ist nicht haram für sie zu essen, wenn sie ihre Tage hat, meine ich, ja. Aber es ist halt ein Respekt gegenüber dem Vater, beziehungsweise ein Schamgefühl. Ja, man schämt sich etwas und deswegen darf das nicht dazu kommen, dass man sündigt. Also, dass man sagt, okay, ich faste gar nicht erst Ramadan, ich tue so, als ob ich überhaupt keine Pubertät habe. Ja, ich spiele jetzt weiter und esse und trinke und so, als ob ich die Pubertät nicht erreicht habe. Das ist haram. Ja, und da muss die Mutter natürlich der Tochter das erklären. Guck mal, das ist überhaupt nichts Schlimmes daran. Ja, jede Frau bekommt ihre Tage und so weiter. Du bist jetzt eine junge Frau geworden und so weiter und so fort. Und dieses Thema sollte man sowieso mit den Mädchen vorher besprechen. Ja? Und das Besondere ist ja, wer den Koran liest, wird dieses Thema irgendwann mal behandeln. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Das heißt, jedes Mädchen, die Surat al-Baqarah liest, wird irgendwann dieses Thema mitbekommen. Und deswegen war es ja auch gang und gäbe früher, dass alle Mädchen schon wussten, was los ist auf dieser Welt. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass die muslimischen Mädchen, boah, die wissen gar nichts und da wird überhaupt nichts geredet. Der Koran bespricht alles. Alles, was es gibt. Die Halal-Beziehungen und dass Haram-Beziehungen eben verboten sind, die Blutarten der Frau, alles wird im Koran behandelt. Und deswegen, der Koran ist eines der besten Erziehungsmethoden überhaupt. Also, wenn ein Mädchen die Pubertät erreicht, soll sie eben fasten, beziehungsweise wenn sie ihre Tage hat, darf sie nicht fasten, so wie eben eine erwachsene Frau. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte dies, also was ist der Beleg dafür, dass eine Frau, wenn sie ihre Tage hat, nicht fastet? Al-Rasul alaihi salatu wasallam sagte, wenn eine Frau ihre Tage hat, dann betet sie nicht und sie fastet nicht. Und Aisha radiallahu anha wurde einst gefragt von einer Frau, warum muss die Frau, die ihre Tage hatte und nicht gefastet hat, warum soll sie oder warum muss sie die Tage nachholen, aber die Gebete nicht? Da sagte Aisha radiallahu anha, bist du eine Anhängerin der Leute aus Harura? Aharuriyatun anti? Harura, das waren die Stadt, wo die Khawarij sich versammelt haben dann. Ja, also die haben sich dann versammelt in dieser Stadt Harura. Und die waren bekannt dafür, dass sie erstmal natürlich viele falsche Ideen hatten. Und dazu gehörte auch, dass sie eben gesagt haben, dass die Frau sowohl das Fasten als auch das Gebet nachholen soll. Und da sagte Aisha radiallahu anha, gehörst du zu dieser Truppe, die nicht nach Koran und Sunna gehen? Aharuriyatun anti. Und sie sagte, radiallahu anha, uns wurde auferlegt, das zu tun, also tun wir es. Und das ist die Haltung einer muslimischen Frau. Allah hat's gesagt, Punkt. Ja, heißt das, wir dürfen unser Verstand nicht benutzen, wir dürfen nicht nachfragen? Doch, aber nachdem du dich erst einmal unterwirfst. Zuerst, ja Rabbi, du bist der Allwissende, du bist der Allweise, du weißt, wie wir funktionieren, du weißt, was für uns gut ist, was für uns schlecht ist. Ja Rabbi, deswegen alles, was du mir sagst, mache ich. Punkt. Jetzt können wir sagen, ja Rabbi, was ist denn die Weisheit dahinter? Aber dass wir erst einmal sagen, nee, Sekunde mal, ich werde mich erst unterwerfen, wenn ich alles nachvollziehen kann. Dein begrenzter Verstand kann nicht alles nachvollziehen. Und deswegen sagte Ali radiallahu anhu, wenn die Religion ausschließlich aus dem Verstand bestehen würde, das heißt ja nicht, dass die Religion nicht rational ist, aber es gibt Themen, die können wir nicht nachvollziehen. Er sagte, wenn die Religion rein rational wäre, dann wäre das Streichen unter den Socken angemessener als das Streichen über die Socken, wenn du über die Socken streichst, ja, anstatt die Füße zu waschen. Warum streichen wir über die Socken? Wo wird die Socke denn dreckig? Da oben oder da unten? Besonders diese Ledersocken, die früher angezogen werden, das war ja der Ersatz für Schuhe. Da ist man ja mit rausgegangen. Warum sollen die dann oben streichen und nicht unten? Wenn du da jetzt sagst, okay, ich versuche mal die Weisheit herauszufinden, also viel Spaß, wir können das nicht nachvollziehen. Warum hat Allah Azzawajal solche Gebote auferlegt? Das ist ein Training. Das ist ein Training für uns, dass wir wissen, es gibt Sachen, die können wir nachvollziehen. Warum spenden wir? Warum sollen wir spenden? Das ist nachvollziehbar, damit die Armen was zu essen und trinken haben. Warum bekleiden wir uns? Warum bedecken wir uns? Das ist nachvollziehbar. Das heißt, es gibt genug Gebote, die nachvollziehbar sind. Warum ist Alkohol verboten? Warum ist Zinsen verboten? Warum ist Zina verboten? Das kann man alles nachvollziehen. Das heißt, die Religion ist nicht so, schalte dein Verstand aus und das war's. Nein, nein, es gibt, und das nennen die Fuqaha, Ma'qul al-Ma'na, also rational nachvollziehbare Gebote und rational nicht nachvollziehbare Gebote. Und da wir ja in einem Fiqh-Unterricht sind, hole ich mal ein bisschen aus, ja, ein bisschen aus, um zu verstehen, was für einen Einfluss diese Aufteilung hat. Zum Beispiel die Frage, wenn ich Zakat gebe, brauche ich da eine Absicht oder nicht? Ich meine, wenn ich bete oder wenn ich faste, wie ich gerade erwähnt habe, muss ich eine Absicht haben, ich muss es für Allah machen. Ansonsten habe ich nur gehungert und gedurstet. Wenn ich nicht die Absicht habe, ich mache es für Allah, subhanahu wa ta'ala. Sehr schön. Das gilt, und jetzt kommt der springende Punkt, bei allen nicht rational nachvollziehbaren Geboten. Die machst du immer für Allah, ob du verstehst, warum oder nicht. Jetzt die Hanafiten, rahimahumullah, die Gelehrten, die sagen, bei Zakat ist das nicht so. Das heißt, bei der Zakat musst du keine Absicht haben. Ob du die Absicht hast oder nicht, bezahle deine Zakat. Die anderen Madahib, die anderen Rechtsschulen sagen, doch, eine Zakat, die Zakat ist eine Ibadah. Und wenn es eine Ibadah ist, dann muss man die Absicht haben. Was sagen die Hanafiten? Die Hanafiten sagen, ja, es ist eine Ibadah, aber die rational nachvollziehbar ist. Ich weiß, warum ich Zakat zahle, weil die Bedürftigen dieses Geld brauchen. Also brauche ich keine extra Niyyah dafür. Das nur so nebenbei, damit wir verstehen, dieses Thema rational nachvollziehbar und rational nicht nachvollziehbare Gebote. Auf jeden Fall zurück zu Aisha radiallahu anha. Sie wollte diese Frau erst einmal so erziehen, dass sie sagt, hör mal zu, bevor du nach der Weisheit fragst, erst einmal sami'na wa ata'na, wir hören und gehorchen. Danach kannst du gerne nachfragen, was die Weisheit ist. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, sagte, wenn nun gefragt wird nach der Weisheit, also ist es halal zu fragen, ist ja nicht haram. Aber wie gesagt, nachdem du sagst, ich gehorche, höre und gehorche. Warum soll eine Frau das Fasten nachholen und das Gebet nicht nachholen? Ja, das liegt ja auf der Hand. Die Gebete, das sind 5 Gebete am Tag. Das heißt, und Fasten ist ja nur ein Tag am Tag, ja. Und deswegen ist es einfacher, die Fastentage nachzuholen, aber die Gebete, das wäre eine Erschwernis und deswegen eine Erleichterung für die Frauen, damit sie es nicht schwer haben, das Gebet nachzuholen. Der nächste Aspekt ist, wenn eine Frau nun ihre Periode hat, dann darf sie ja nicht fasten. Es ist haram für sie zu fasten. Und deswegen, sobald eine Frau erkennt, die Periode hat begonnen, muss sie was essen oder trinken. Sofort, damit sie ihr Fasten bricht. Die Frage ist jetzt, ab wann gilt das? Also die Zeitspanne, haben wir ja gesagt, ist von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang. Die Zeitspanne ist, sobald die Periode beginnt, egal wann, also wenn die Periode vor Morgendämmerung begonnen hat, in der Nacht irgendwann, ja, die Frau wacht auf und merkt, okay, die Periode hat begonnen. Ja, dann hat sich ja erledigt. Dann ist klar, weil die Periode dauert ja nicht nur ein, zwei Stunden, das sind ja meistens mehrere Tage. Also weiß sie, okay, heute wird nicht gefastet. Ja, was ist, wenn die Periode aber im Laufe des Tages beginnt, dann bricht sie das Fasten ab. Ja, und was ist mit den Stunden, die sie gefastet hat? Ja, rate mal. Mit wem hast du es denn zu tun? Mit einem, hascha lillah, erhaben ist er, mit einem geizigen oder mit einem großzügigen Gott? Mit einem großzügigen. Du wirst natürlich belohnt dafür. Das heißt, du brauchst keine Angst zu haben, weil einige denken, ah, das war's, ja, ich habe jetzt gefastet für nichts und wieder nichts. Nein, nein. Du hast nicht gefastet für nichts und wieder nichts. Du hast gefastet, weil die Periode noch nicht begonnen hat. Also wirst du auch belohnt dafür. Du wirst doch nicht, du hast doch keinen Nachteil, nur weil du Frau bist. Was ist denn das für ein Gottesbild, wenn wir denken würden, ja, da hast du halt gelitten. Eine Minute vor Maghrib beginnt die Periode, gelitten. Das war's. War für nichts und wieder nichts. Du hast doch nicht mit einem geizigen Menschen zu tun, irgend so ein geiziger Händler. Es ist der Großzügige, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, die Frau bekommt ihren Lohn, weil sie ja beabsichtigt hat zu fasten. Nur, sie unterwirft sich nun Allah azza wa jal, dass sie das Fasten unterlässt. Und wenn es eine Minute vor Maghrib ist und sie merkt, die Periode hat begonnen, trinken, irgendwas essen. Sie darf nicht fasten. Warum macht sie das? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn nun die Periode nach Maghrib eingetreten ist, gut, dann ist der Tag gültig gewesen. Das bedeutet, sie muss diesen Tag nicht nachholen. Also noch einmal. Wenn die Periode vor Salat Subh anfängt, dann ist ja klar, der Tag wird nicht gefastet. Dieser Tag wird nachgeholt. Wenn die Periode mitten am Tag, egal wann, und wenn es eine Minute vor Maghrib ist, beginnt, dann ist dieser Tag ungültig. Sie wird belohnt für ihre Anstrengung. Aber sie muss diesen Tag nachholen. Wenn die Periode nach Maghrib beginnt, dann ist offensichtlich, dass dieser Tag eben gültig war und sie muss nicht diesen Tag nachholen. Kommen wir nun zum Ende der Periode. Das war ja Beginn der Periode. Jetzt das Ende der Periode. Eine Frau, ihre Periode endet vor Salat al-Subh. Was macht sie nun? Ja gut, der Tag hat ja noch nicht angefangen. Also der Fastentag. Morgen, Dämmerung, fängt sie an. Also muss sie diesen Tag fasten. Egal, ob sie Al-Ghusl vollzogen hat oder nicht, die Ganzkörperwaschung. Eine Frau, wenn sie ihre Tage beendet hat, die Periode, wenn sie zu Ende ist, muss sie ja Al-Ghusl vollziehen, die Ganzkörperwaschung, damit sie wieder in den Reinheitszustand eintritt. Dieser Reinheitszustand ist aber keine Voraussetzung für das Fasten. Ja, sie muss es machen, um zu beten, sie kann ja nicht beten. Aber stellen wir uns vor, eine Frau, sie wird rein 5 Minuten vor Morgendämmerung, aber sie betet, sagen wir mal, eine Viertelstunde vor Sonnenaufgang. Also hat der Fastentag ja begonnen jetzt, oder nicht? Sagen wir mal, eine Stunde ist sie schon am Fasten. Aber sie hat noch nicht geduscht. Kein Problem. Sie muss nicht für das Fasten duschen. Sie muss duschen, um zu beten. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Ja, also sie muss in diesen Reinheitszustand, nicht um zu fasten, sie muss in den Reinheitszustand, um zu beten. Das Gleiche ist ja beim Mann. Wenn der Mann die Janaba hat, also diesen großen Zustand der Unreinheit, wegen Samen, August und so weiter, und Subh hat begonnen, also die Morgendämmerung ist eingetreten, und er hat noch keinen Russel gemacht. Ja, also fürs Fasten ist das gleichgültig. Das heißt, er muss anfangen zu fasten. Aber warum muss er jetzt Russel machen, die Ganzkörperwaschung? Ja, damit er beten kann. Ansonsten kann er ja nicht beten. Das bedeutet also, wenn eine Frau, wenn die Periode zu Ende ist, vor Salatu Subh, muss sie fasten, egal wann sie duschen geht. Was ist nun, wenn die Periode mitten am Tag zu Ende ist? Dann gilt, dass dieser Tag natürlich ungültig ist. Den Tag muss sie nachholen. Also stellen wir uns vor, eine Frau hat ihre Periode, das ist jetzt der letzte Tag, und sagen wir mal, Eine halbe Stunde nach dem Morgengebet merkt sie, die Periode ist vorbei. Das merkt sie unter anderem durch den weißen Ausfluss, nennt man das. Das ist ein Ausfluss, der kommt am Ende der Periode. Wenn sie das bemerkt hat, okay, dann weiß sie, okay, die Periode ist jetzt zu Ende. Gehen wir mal davon aus, dieser weiße Ausfluss ist eine halbe Stunde nach Morgengebet eingetreten. Dann ist dieser Tag trotzdem ungültig für sie, weil sie eine halbe Stunde lang nach Morgendämmerung die Periode hatte. Jetzt ist aber die Frage, was macht sie den Rest des Tages? Einige Rechtsschulen sagen, sie muss fasten, obwohl sie diesen Tag nachholen muss. Der Tag ist nicht gültig, aber sie muss fasten. Aber wie Ibn Uthaymin rahimahullah und andere gesagt haben, sie muss nicht fasten. Warum? Ja, weil das Fasten überhaupt gar nicht gültig ist. Also warum soll sie denn bitteschön fasten? Ja, Ibn Baz rahimahullah sagt, nein, sie muss fasten. Wie andere Rechtsschulen. Aber Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, nein, sie muss nicht mehr fasten. Der Tag ist ja sowieso also nicht gültig. Sie muss ihn nachholen. Aber sie soll nicht vor den Leuten essen. Das gilt natürlich besonders auch in islamischen Ländern, weil kein Mensch weiß jetzt, ob du deine Periode hast oder nicht. Und damit die Leute nicht leichtfertig das Fasten unterlassen, soll man nicht in der Öffentlichkeit essen, egal, Männer wie Frauen, zum Beispiel ihr seid Reisende in einem islamischen Land, da kannst du nicht einfach so, du holst dein Sandwich raus, ja, es ist Ramadan, die ganze Welt fastet und du sagst, ja, ich bin auf Reisen. Du sollst dieses Tor gar nicht öffnen, da kann ja jeder daherkommen und sagen, ich bin auf Reise und fängt an zu essen. Ramadan wird nicht gegessen, also jedenfalls in der Öffentlichkeit. Möchtest du was essen, darfst du, wenn du auf Reise bist zum Beispiel oder du hast eine Periode, aber bitte nicht vor der ganzen Welt. Das heißt, wenn die Leute dich nicht sehen, kannst du dann essen. Das heißt also, die Dame, die ihre Periode hat und es beendet, also es endet am selben Tage, mitten am Tag, die soll ihr Fasten, braucht nicht weiter zu fasten, sondern sie kann weiter essen, weil der Tag schon vorbei ist. Hier gilt, dass eine Frau, wenn sie nicht weiß, also wenn dieser weiße Ausfluss austritt, dann ist ja klar. Aber es kann ja auch sein, dass der nicht austritt. Und dann muss man gucken, habe ich Periode, habe ich nicht Periode. Und hier gibt es eine Regel. Verbote sind vorzuziehen. Also wenn etwas Haram ist, dann gilt erst einmal, du bist in der Haramzone. Du weißt jetzt nicht, ist es halal für mich geworden oder ist es nicht halal für mich? Wie zum Beispiel die Dame, eine Frau, sie weiß jetzt nicht, ist die Periode vorbei oder nicht? Da gilt immer dieser Grundsatz, was war denn bisher? Was war denn bisher? Bisher hattest du die Periode. Also wird das weitergeführt. Das ist genauso wie zum Beispiel bei der Scheidung. Ich weiß nicht, habe ich die Scheidung gesagt, habe ich sie nicht gesagt? Was war denn bisher? Bisher waren wir verheiratet. Also bleibt das weiter bei Ungewissheit. Das ist ein islamisches Prinzip. Die Gewissheit wird fortgesetzt. Das ist ein islamisches Prinzip bei Ungewissheit. Ist klar? Ja gut, ist wieder was anderes. Aber nee, ich weiß nicht. Ist es so? Ist es nicht so? Dann sagen wir, was war denn bisher? Ist genauso wie beim Wudu. Ich weiß zum Beispiel, ich habe Wudu gemacht. Und ich weiß nicht mehr, war ich dann auf der Toilette oder war ich nicht auf der Toilette? Was war denn bisher, wo du Gewissheit hattest? Ich bin mir 100% sicher, ich weiß noch, wie ich Wudu gemacht habe. Okay, dann behalten wir das bei, du hast Wudu. Andersherum, ich bin mir sicher, ich war auf der Toilette. Ich habe aber vergessen, habe ich dann Wudu gemacht oder habe ich nicht Wudu gemacht? Auch dieses Prinzip, die Gewissheit wird fortgesetzt. Worüber bist du dir gewiss? Ich bin mir 100% sicher, ich war auf der Toilette. Alles klar, also hast du kein Wudu. Ich hoffe, das Prinzip ist klar. Genauso ist es bei der Periode. Du bist dir sicher, du hattest Periode, oder nicht? Ja, ich bin mir sicher. Sehr schön. Und jetzt weißt du nicht ganz genau, ist die Periode zu Ende oder nicht? Weiß ich nicht. Also hast du Periode. Bis du sicher bist, dass deine Periode zu Ende ist. Und das war bei den Sahabiyat so. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat erwähnt in seinem Sahih-Werk, Und zwar, dass die Sahabiyat zu Aisha radiallahu anha Stoffstücke gebracht haben. Also eine Frau, damit sie weiß, ob die Periode fertig ist oder nicht. Sie benutzt dann ein Stück Stoff und wenn dieser Stück Stoff sauber rauskommt, dann bedeutet das, die Periode ist vorbei. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam einer Frau gesagt hat, er hat ihr gesagt, folge dem Blut mit einem Stück Stoff. Und die Dame, radiallahu anha, die Gefährtin, die hat es noch nicht ganz verstanden, wie denn? Und es ist offensichtlich, wie. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam war sehr, sehr schamvoll. Der war nicht so, ja, ich will jetzt nicht vulgär sagen, aber so direkt. Der hat nicht gesagt, bitteschön, benutzt das, mach so. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sich geschämt, so zu reden. Ja, und das ist ein Vorbild für uns. Und deswegen hat er gesagt, Subhanallah, folge dem Blut. Da hat sie Aisha radiallahu anha genommen und hat gesagt, komm mal her. Und hat ihr erklärt, wie das funktioniert. Aisha radiallahu anha war also eine erfahrene Frau. Die Sahabiyat haben dann diese Stück Stoffe dann zu ihr gebracht und haben gesagt, ist das jetzt Periode oder ist es keine Periode mehr? Und je nachdem, Farbe und so weiter und so fort. Und dann hat sie natürlich gefragt, hattest du einen Tag Reinheit, nicht Reinheit und so weiter. Diese Fragen bezüglich der Blutarten der Frau. Und dann hat sie ihnen gesagt, das ist jetzt der springende Punkt, warum ich das erwähnt habe. Sie hat gesagt, seid nicht voreilig, bis ihr den weißen Ausfluss seht. Also wartet. Und deswegen ist dieses Prinzip, wenn eine Frau nicht weiß, bin ich jetzt fertig oder nicht mit der Periode? Abwarten. Nicht voreilig sein. Warum? Weil stell dir mal vor, du bist noch nicht fertig und würdest fasten. Das ist Haram. Und Haram, was haben wir gesagt, ist die Regel? Haram ist vorzuziehen. Also auf die sichere Seite. Also Worst-Case-Szenario, wenn man das so sagen kann. Ja? Also wenn es sein könnte, ich bin gerade in der Haram-Zone, Finger weg. Also sollst du warten, wenn dann am nächsten Tag klar wird, gestern hatte ich doch keine Periode, ich war ja tatsächlich fertig gestern, ist nicht schlimm, den Tag wiederholst du, Alhamdulillah. Das heißt, wenn du einen Tag nachher oder von mir aus 2 Tage hat das gedauert, bis du dir sicher warst und dann merkst du, die letzten 2 Tage, das war ja gar keine Periode, es war doch Reinheit, ja, Alhamdulillah, du hast getan, was du tun solltest und zwar abwarten. Und jetzt ist sicher geworden, es waren keine Periodentage, also holst du diese 2 Tage nach. Das ist besser, als dass sich herausstellt, ups, es war doch Periode und du hast gefastet. Denn das ist Haram. Ich muss mal kurz gucken auf die Zeit. Wann ist Maghrib nochmal? 46 oder? 2 Minuten? Okay. Hier noch eine Sache und dann inshallah würden wir dann an dieser Stelle vielleicht beenden und dann inshallah das nächste Mal fortsetzen, wenn Allah erlaubt. Und zwar beim Wochenfluss. Das war jetzt die Periode. Beim Wochenfluss, also der Austritt des Blutes nach der Geburt. Und zwar, die meisten Gelehrten sagen, die Höchstdauer sind 40 Tage. Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagt 60 Tage. Die Höchstdauer. Es kann natürlich auch nur ein Tag sein. Also die Frau hat das Kind bekommen und dann gab es nur 1 Tag Blutung. Sowas gibt's. 2 Tage, eine Woche. Was ist Maximum? Die meisten Rechtsschulen sagen 40 Tage. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, und wenn ich mich recht entsinne, die Malikiya auch, sie sagen 60 Tage. Das heißt, selbst am 41. Tag, am 50. Tag ist sie immer noch im Wochenfluss. Heißt also, wie bei der Periode, sie darf nicht essen, also ich meine, sie darf nicht fasten, sie muss essen, trinken und sie darf keinen Beischlaf haben. Was ist nun, wenn dieser Wochenfluss unterbrochen wird? Nach, sagen wir mal, 12 Tagen, nach 2 Wochen hört es auf und nach 3-4 Tagen nach dieser Reinheitsphase beginnt jetzt wieder eine Blutung. Dann gilt, ist es innerhalb der 40 Tage, ist das Wochenfluss. Selbst wenn es eine Reinheitsphase von ein paar Tagen gibt, wenn die Blutung wieder beginnt und du bist immer noch in diesen 40 Tagen oder 60 eben, ja, dann bist du wieder im Wochenfluss. Heißt was? Du darfst nicht fasten. Das heißt, du musst dann essen und trinken, wenn der Wochenfluss andauert. Auch wenn beim Wochenfluss hier eine Pause ist. Ja, dann würde ich sagen, inshallah ta'ala, machen wir hier einen Halt und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, das dann fortzusetzen, inshallah ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.